Hallo Berlin!
Hallo Bochum!
Hallo Thomas!
Hallo mein lieber Hennes!
Na?
Na?
Jetzt bist du dran! Du wolltest das
dran.
Ding anmoderieren!
Das Ding heute anmoderieren! Liebe Freunde in nah und fern, wir haben heute einen besonderen Podcast. Wir haben ja viele Freunde und Unterstützer bei Patreon und aber auch generell, die unseren Podcast gerne hören. Und wir hatten ja schon mal einen Gast dabei. Das war der Nils Heinrich und dann haben sich einige Leute gemeldet und haben gesagt, wow, das ist ja toll mit so einem Gast. Habt ihr nicht eine Idee, nochmal einen Gast einzuladen? Und diese Idee hat uns natürlich nicht losgelassen. Und heute haben wir einen Gast hier, auf den ich mich sehr, sehr freue. Und zwar den wunderbaren, fantastischen Schauspieler und Tausendsasser Matthias Freihof. Hallo, lieber Matthias.
Hallihallo, lieber Tomsel.
Und damit hört ihr schon Tomsel. Ja, es gibt, glaube ich, nur noch 3-4 Menschen auf dieser Erde, die mich so nennen. Matthias und ich, kennen. Nee, du nicht. Wir kennen uns schon viele, viele Jahre. Man darf auch schon fast sagen Jahrzehnte. Wir haben uns vor vielen, vielen Jahren kennengelernt. Just zu der Zeit, als du auch so berühmt wurdest durch deinen Film. Aber ich will jetzt nicht alles vorgreifen. Also, Tomsel ist mein Spitzname, aber vergessen wir das. Egal. Wir reden heute über dich und wir reden über die DDR und wir reden natürlich auch um den Film. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, wer ist Matthias Freihof? Matthias Freihof ist ein Schauspieler, ein Sänger, ein Musiker, ein Entertainer, du warst auch Dozent an der Schauspielschule, wie ich weiß, Regisseur und Tausendsasser und Autor und alles Mögliche. Und man kennt ihn aus dem Fernsehen, aus dem Film, von Theater. Du spielst sehr, sehr viel Theater. Und du warst auch Synchronsprecher bei Disney, Die Schön und das Biest. Und du bist ja ein wirklich extrem gut aussehender Mann. Du hast das Biest gesprochen. Du hast das Biest gesprochen, was ja eigentlich ein Skandal ist. Aber du hast ja, also du siehst nicht nur gut aus, du hast auch noch so eine geile Stimme. Aber davon mal ganz abgesehen, du bist weltberühmt geworden und du hast dich in die Filmgeschichte eingraviert mit dem DEFA-Film Coming Out 1989, Heiner Caro. Und über diesen Film wollen wir natürlich auch reden. Du bist 1961 in Plauen geboren. Das ist in Thüringen, im Vogtland. Ist im Vogtland, ne? Genau, im Vogtland, wo die Hosen Hosen hasen und die Hosen Hosen Hosen.
Oder? Das ist eher Erzgebirge.
Ach, das ist Erzgebirge. Oh, da bin ich wieder verkehrt.
Der Hasen Hosen und der Hosen Hosen.
Du Hüsen, Hüsen, Hüsen.
Und darf ich mal eben als Ruhrgebietsmensch sagen, dass ich euch, also wenn ich euch beiden zusammen höre, ich sitze da und denke, was reden die da? Was ist das für eine Sprache? man merkt, also Erzgebirge, also Plauen, wenn du sagst, das ist weder Thüringen noch Sachsen, wo ist denn das dann?
Also das Vogtland ist in so einem quasi Dreiländer-Dreieck. Also das ist genau der Zipfel, den man immer sieht, der so in die Tschechoslowakische Republik reinragt.
Ah.
Und das Vogtland bestand früher, also es gibt ein böhmisches Vogtland in Tschechien, es gibt ein fränkisches Vogtland in Bayern und es gibt ein thüringisches Vogtland und das sächsische Vogtland. Und Plauen liegt quasi so in der Mitte im sächsischen Vogtland.
Ach, okay, also eine sehr, sehr spezielle, abgelegene Gegend.
Ja, so speziell und abgelegen war die gar nicht. Plauen war eine Großstadt vom Zweiten Weltkrieg, hatte um die 150.000 Einwohner und war dann leider nach Dresden die am meisten zerstörteste Stadt, weil eine große Rüstungsfabrik der Nazis da stand, die FOMAG. Und die Stadt ist genauso heftig und widerlich bombardiert worden, auch mit Brandbomben wie Dresden. Und die Stadt war kaputt. Das Einzige, was noch stand, war die Rüstungsfabrik. Und die haben dann die Russen in die Luft gejagt.
So, jetzt kommen wir aber mal wieder zu dir. Wie gesagt, du lebst in Berlin und bei Wikipedia steht, du lebst offen homosexuell. Das war mir jetzt nicht neu, da wir uns ja auch kennen. Und ich dachte mir, bevor wir beiden Ollen Heten, Hennes und ich, über Homosexualität in der DDR reden oder generell, wie es ist in Deutschland, der damals und in der Gegenwart und auch in der Zukunft als homosexueller Mann zu leben, dann fragen wir doch mal lieber jemanden, der sich auskennt, inklusive natürlich auch, was den Film Coming Out betrifft. Und als wir darüber geredet haben, haben wir darüber nachgedacht, wir machen eine Folge nur über den Film und dann machen wir nur eine Folge über Homosexualität in der DDR. Und dann sagtest du, logisch, ja, das eine kann man von dem anderen nicht trennen. Ja, also damals dieser Film, also du bist in Vogtland in Plauen aufgewachsen. Wie haben denn deine Eltern reagiert, als du gesagt hast, ich liebe Männer?
Gut, das war insofern in unserer Familie überhaupt gar kein Problem. Weil mein Großvater, also der Vater meiner Mutter, war schwul, war verheiratet, hatte 3 Kinder und hatte aber einen alten Studienfreund, mit dem er sich jährlich in Südtirol traf und mit dem er dann so 2-3 Wochen durch die Berge wanderte und eben seine Jugendromanze immer und immer wieder auslebte. Das war so ein bisschen so eine Brokeback Mountain-Geschichte. Und hat natürlich deswegen auch seine Familie nicht gemocht, hatte ein gespaltenes Verhältnis zu seinen Kindern. Und die Kinder haben ihn auch nicht wirklich geliebt. Also er hatte auch eine sadistische Seite. However, also das Thema war in der Familie etabliert. Dann war der Bruder meiner Mutter schwul. Und der hat uns also immer besucht, 2-3 Mal im Jahr. Der lebte in Frankfurt am Main. Der ist noch über die grüne Grenze in den 50er Jahren. Und der kam natürlich mit seinen Freunden. Also insofern war das in unserer Familie was völlig Normales und das keinerlei Diskussion bedurfte. Im Freundeskreis oder in der Schule war das natürlich anders. Da gab es dann erst so mit 14, 15 habe ich mich da geoutet bei einigen Leuten. Aber in der Familie hatte ich da absoluten Rückhalt immer und das war überhaupt kein Thema. Insofern hatte ich ein großes Glück, ja fast ein Privileg, weil viele jugendliche Homosexuelle in der Provinz völlig andere Geschichten erleben, noch heute leider.
Ja, ja, ja. Und in der Schule, wie war das? Haben die dich da gehänselt? Waren die da doof zu dir oder wie war das?
Überhaupt nicht. Nun habe ich ja, sage ich jetzt mal von der Ausstrahlung her, jetzt nicht wirklich auf der Stirn stehen, schwul. Und war halt in der Schule ein sehr begehrter Mädchenschwarm. So. Und darum haben mich natürlich viele damals schon sehr weit entwickelte Hetero-Schulkameraden sehr beneidet, dass die Mädels immer auf meiner Seite waren. Dann habe ich natürlich Gitarre gespielt und gesungen und man saß am Feuer und ich zupfte zur Gitarre Lieder, sang zur gezupften Gitarre Lieder. Und das hat natürlich alle sehr beeindruckt. Insofern hatte ich da überhaupt gar nichts auszustehen. Ich war natürlich jetzt nicht die große Leuchte in Ballspielarten, aber um mal das Klischee zu bedienen,
ja.
Aber zu bemühen. Aber ansonsten war ich auch also sportlich sehr fit und aktiv und ich bin zu der Zeit aktiv auch geschwommen als Schwimmer und habe Rettungsschwimmer gemacht und sowas alles.
Ah,
also was?
Ich find's, ja, und dann habe ich noch Gitarre gespielt und war Rettungsschwimmer und die Mädchen fanden mich auch gut. Also ich sehe dich da wirklich, wo ich denke, also klar, das ist natürlich, wenn du sagst, du warst natürlich privilegiert, aber wie war denn das, als du dann auf die Schauspielschule bist? Dann bist du ja dann aus Plauen dann nach Berlin gekommen, auf die Ernst-Busch-Schauspielschule, wo Thomas ja auch war. Nicht wahr? Das ist ja, gibt's ja diese, die ist ja legendär, diese Schule. Und war das dann, ich denke mal jetzt dieses von Plauen, du sagst zwar, es ist eine große Stadt, aber von Plauen nach Berlin zu kommen, war das für dich dann ein Kulturschock? Auch, weil ich denke mal auch, dass das homosexuelle Leben in Berlin auch ein ganz anderes war.
Ja, dazwischen gab es aber noch eine Station und die war 3 Jahre, die war 3 Jahre in VA.
3 Jahre? Warum denn 3 Jahre? Warum 3?
Und das war damals in den 70ern, gab es eine große Bewegung, dass sich gesamte EOS-Schulen, also wirklich die gesamten heutigen Gymnasien, verpflichtet hatten, ihre Absolventen dazu zu überreden, also 3 Jahre zum Militär zu gehen. Das war in der Zeit ein regelrechter Wettbewerb unter den Abiturschulen. Und ich hatte einen großen Fehler gemacht mit einem Freund, dass wir wollten zu einem Pink Floyd-Konzert trampen nach Warschau. Und das war, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war. War das 78 oder 79? Das kannst du dir nicht sagen. Jedenfalls blöd, wie wir waren, sind wir halt, wir hatten ja auch keine Personalausweise in der Zeit und so. und sind halt nach Frankfurt an der Oder getrennt und sind dann aber zu Fuß über die Grenze, über die eigentlich die Autos fuhren. Jedenfalls, lange Rede, gar keinen Sinn, haben uns die Grenzbullen da rausgeschnappt. Wir wurden im Bullentaxi nach Plauen gefahren. Unsere Schülerausweise wurden beim Direktor abgegeben, die mussten wir uns da abholen. Und dann mussten uns unsere Eltern abholen. Und das hat man einfach genutzt, um mich zu erpressen. Und dann hat er gesagt, okay, du hast dir diese Nummer geleistet, das wäre ein Grund, dich von der Penne zu hauen. Und deswegen hast du eine Möglichkeit, dich quasi zu rehabilitieren. Und das heißt, also unterschreib hier 3 Jahre NVA. Und das wollte ich natürlich nicht tun. Und dann hat mein Vater zu mir gesagt, wenn du das nicht tust, weißt du schon, dass es in der DDR Sippenhaft gibt und du verbaust damit deinen beiden Schwestern die Karriere. Und da saß ich da. Und ohne Abitur hätte ich natürlich auch kein Studium und so weiter. Das zog ja ein ganzes Schwanz nach sich. Und dann habe ich mich halt breitklopfen lassen von meinen Eltern und habe diese 3 Jahre unterschrieben. Meine Eltern haben es nach einem halben Jahr bitter bereut und ich natürlich 3 Jahre lang. Weil also man hat in dieser Zeit zwischen 18 und 21 wahrlich Besseres zu tun, als irgendwo sich im Sand einzubuddeln oder in der Eiseskälte irgendwie darauf aufzupassen, dass einem weder die Zähne noch die Finger abfrieren. Und das war ein großer Einschnitt in meinem Leben. Das gehört dazu. Also das hat mich in einer Form traumatisiert, diese 3 Jahre, die mich heute noch in Albträumen verfolgen. Und das war natürlich eine Zeit, in der ich mich sehr verstecken musste. Aber weil ich immer schon an der Schule, ich war immer der Kummerkasten für alle. Ich war so der seelisch-moralische Papierkorb, wo alle ihre Sorgen abgeworfen hatten. Insofern hatte ich auch von meiner Mutter mitbekommen, eine relativ gute Diplomatie und habe mich dann auch während der Armeezeit eben auch gezielt um Leute gekümmert und war auch ansprechbar, war offen für alle möglichen Probleme. Und das Lustige war, dass ich mich in meinem Leben nie geprügelt habe, nie. Weil wenn es so weit kam, dass irgendeiner meinte, er hätte ein großes Problem mit mir, sind meistens die Stärksten, die mich auch als Kummerkasten genutzt haben, vor mich getreten und haben mich beschützt. Und das fand ich einen tollen Effekt. Und das habe ich natürlich dann auch in meinem späteren Leben genutzt. Das war irgendwie eine Form von, ich bin aufgeschlossen, aber damit auch, wenn man es übertreibt, damit auch manipulativ.
Wir haben mit Thomas auch schon mal über die NVA-Zeit gesprochen. Ich selber bin ausgemustert, das heißt, ich musste nicht zum Bund. Aber wie wir schon drüber gesprochen haben, war die NVA natürlich eine ganz andere Ansage bei euch in der DDR und hat natürlich sehr viel, wo du halt auch sagtest, traumatisiert. Hast du da eine Art Hass gekriegt auf das System? Bist du da zum Zyniker geworden? Hast du gesagt, so geht es nicht weiter? Kannst du dich noch erinnern, wie du da in dieser, das war ja so eine Zeit, die würde man heute sagen, Sturm und Drang. Man ist jugendlich, man will was machen. Kannst du dich da erinnern, wie du da drauf warst emotional, dem System gegenüber?
Na gut, ich habe da halt meinen Job gemacht, das wusste ich. Also ich wollte auf gar keinen Fall, dass ich körperlich versehrt da rausgehe. Das war mir am allerwichtigsten, weil ich wusste, mein Körper ist mein Instrument, weil dass ich Schauspiel studieren wollte, war klar. Und natürlich habe ich auch versucht zu fliehen. Ich habe sehr viel gezeichnet in der Zeit, ich habe sehr viel gelesen in der Zeit, habe meine Klampfe überall dabei gehabt, habe mich in die Musik zurückgezogen und habe eben mein eigenes Schwulsein komplett rausgelassen. Also ich habe dann, wenn ich im Urlaub war, so ein komplett anderes Leben gelebt, habe aber sehr wohl mitbekommen, dass natürlich auch Vorgesetzte schwul waren. Also man hat ja dann ein Näschen dafür, für Blicke und so weiter und so fort. Und habe mir aber vorgenommen, ich werde auf gar keinen Fall erpressbar sein in diesen 3 Jahren. Und das habe ich auch durchgezogen. Und insofern war das wirklich eine Flucht. Und ich habe sehr, sehr viel verdrängt. Das merke ich auch immer und immer wieder. Also für mich war die Zeit traumatisierend. Ich kann derzeit nichts Gutes abgewinnen. Ich habe Freunde verloren. Ein junger Mann, der Sänger werden wollte und 3 Meter vom Turm auf den fahrenden Panzer springen wollte, und sich den Unterkiefer so zertrümmert hat, dass er nicht Sänger werden konnte. Ein anderer wollte Cellist werden, hat sich den Finger abgezwackt an der Panzerluke und so weiter und so fort. Und das waren halt diese ganzen Geschichten. Und deswegen war das für mich wirklich sehr, sehr getrennt. Also mein privates Leben und diese Zeit. Und habe mich dann wirklich eben, habe mich da rausgezogen, bin geflüchtet in meine Kunstecken da. Aber es war ja auch insofern eine besondere Zeit, weil in der Zeit, wo ich beim Militär war, war ja Danzig. Es gab Solidarność, es gab Glasnost. Also natürlich spürten wir, dass da was los ist. Aber wir waren zum Beispiel auch monatelang in hoher Alarmbereitschaft und wussten nicht, ob wir nach Polen marschieren müssen oder nicht. Mhm. Und auf unsere eigenen Leute schießen. Also da ist sehr, sehr viel passiert, was mich schon sehr, was schon einen Hass in mir produziert hat. Also auf das, was ich da erleben musste, auf die Zeit, die ich da zahlen musste und auf diese ganze verlogene Scheiße, die da war. Auf der anderen Seite habe ich dann an der Schauspielschule, Thompson kennt sie ja auch, durch eine Lehrerin gemerkt, dass man natürlich auch versuchen kann, diesen Sozialismus zu reformieren. Also, dass man ihn nicht einfach nur verdammt und Richtung Westen schielt, sondern so klug waren wir auch. Wir sind ja mit Dialektik aufgewachsen. Und vieles, was Marx geschrieben hat, in dem leben wir heute. Genauso, wie er es geschrieben hat. Mhm. Und wir haben halt auch gelernt, mit Dialektik umzugehen, mit Dialektik zu leben. Nicht diesen Gedankenansatz zu haben, den viele Westdeutsche leider haben, alles in Gut oder in Böse auflösen zu müssen, sondern man kann Konflikte auch aushalten oder sich einer dialektischen Situation bewusst sein und so weiter und so fort. Insofern war das nicht nur Hass, sondern eben auch der Glaube ans Gute im Menschen, dass man aus diesem Versuch vielleicht wirklich was macht, was funktioniert. Auf der anderen Seite war mir klar, das gesellschaftliche Reglement ist die Kohle. Also jede Gesellschaft lebt ja nur von Kohle und die DDR wurde von der D-Mark regiert. Insofern war mir klar, dass das ökonomisch alles gar nicht auch nicht funktionieren kann. Also da gab es ganz viele dafür und dawider und ich würde sagen, ich hatte den Hass, aber ich hatte auch den Willen zur Reform.
Und dann ja, Thomas?
Nee, du warst gerade im Flow.
Nein, weil ich natürlich, Thomas und ich, wir reden natürlich auch also nicht erst seit der Corona-Krise, sondern auch vorher über den Sinn und Zweck unseres Berufsstandes und was das eigentlich mit uns gemacht hat. Und wenn ich mir deine Geschichte anhöre, muss man ja auch sagen, dass die Kunst, das Theater und die Musik natürlich auch eine Art, nicht nur eine Art Zufluchtsort und Eskapismus war, sondern auch eine Art Rettung für dich. Und dadurch, dass du gesagt hast, du gehst jetzt auf die Schauspielschule und praktizierst das halt auch und siehst ja nicht nur einen Sinn darin, dass du sagst, du kannst ja jetzt damit deine Schrippen verdienen, sondern es bewegt einfach auch was in den Leuten. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass die Zeit dann in Berlin an der Ernst-Busch-Schule und deine ersten Theaterengagements auch wie so ein zweites Erwachen dann quasi waren für dich.
Absolut, weil ich war eigentlich ein sehr scheuer Mensch, der erstmal abgewartet hat, geguckt hat, die anderen beobachtet hat, so bis ich dann rein bin. Also ich war nie, das bin ich auch heute als Schauspieler immer noch nicht, jemand, der sich anderen auf die Nase setzt. Also ich bin nicht der Typ, sondern es gibt ja so, bei den Schauspielern gibt es ja so die Typen, also die eigentlich immer sie selbst sind und dann gibt es halt die Chamäleons, die sich verwandeln und so und ich würde mich eher dem Zweiten zuordnen. Und dazu kam, dass ja dieses Doppelleben in der DDR habe ich ja doppelt geführt. Also zum einen als junger, schwuler Mann und zum anderen als jemand, der sich tagtäglich in der Schule, beim Studium, beim Militär verstellt und Zeug erzählt, an das er nicht glaubt. Also diese Doppelzüngigkeit, mit der sind wir ja aufgewachsen. Und die hatte ich dann aber eben extra nochmal durch mein Schwulsein, also wo ich genau aufpassen musste, wann ich wo was sage.
War das in Berlin leichter dann für dich?
Und es war natürlich in Berlin viel leichter, weil ich habe einen Umweg gemacht von Plauen mit 15 schon über Leipzig, bin da einmal zur Messe gefahren, habe mir ein kleines Hotel genommen, von Leitungswasser und Hansa-Keksen gelebt, um einfach da mit Leuten in Kontakt zu kommen. Und während des Militärs bin ich dann nach Berlin gegangen. Ich hatte mich auch erst in Leipzig an der Schule beworben. Dann sagten mir aber einige Kollegen, die ich damals schon kannte, mach das nicht, versuch lieber in Berlin unterzukommen. Dann habe ich mich in Berlin nochmal beworben. Daraufhin wurde auch genommen in Berlin nach Eignungstest und Prüfung. Und dann bekam ich ein Schreiben vom Rektor der Leipziger Schule, dass er alles tun wird, um zu verhindern, dass ich in Berlin studiere und sondern erst mal 5 Jahre in die Produktion gehe, um mich zu bewähren. Und da war dann eigentlich der glückliche Umstand, dass Minetti eben damals schon im ZK war, also der damalige Direktor der Schule, war damals schon im ZK der SED und der hat dann einfach den Professor Adling in Leipzig mundtot gemacht und hat gesagt, ich kümmere mich da drum und da brauchst du keine Angst haben, du fängst bei mir an. Und diese Schule, also ich hatte dann also meinen ersten Freund in Berlin kennengelernt, wir hatten eine gemeinsame Wohnung und das passierte alles schon während des Militärs. Also ich lebte quasi schon in Berlin, bevor ich dort studiert habe. Dann ging das Studium los und ich merkte, das ist eine Insel. Dadurch, dass Minetti aber also sag ich mal, von seiner Sexualität her wenig greifbar war für uns alle, gab es eine ganz merkwürdige Stimmung. Und ich wusste von einigen Leuten, die eben früher da waren, dass es mal eine Weile eine sehr anti-homosexuelle Stimmung an der Ernst Busch gab. Das war zu der Zeit, wo Wolfgang Engel da unterrichtet hat und so weiter. Und man hat dann versucht, also zwei, Menitti selber und ein anderer Dozent, das ein bisschen so zu unterbinden und dann Teppich zu halten. Und unser Jahrgang war derjenige, der dann ganz selbstverständlich das alles aufs Tablett gebracht hat, vom ersten Tag an. Also da gab es so eine kleine schwule Truppe und wir haben da überhaupt keinen Hehl draus gemacht. Und insofern hatten wir da auch während des Studiums nichts durchzustehen, was jetzt unsere Homosexualität anbelangt. Und hatten politisch natürlich die Insel, was toll war. Also wir konnten Sachen sagen, Sachen denken, Sachen ausprobieren, die wir bis dato alle noch nicht in der Form gemacht hatten. Und es war unglaublich spannend und hat uns natürlich unseren Geist erweitert, unseren Horizont geöffnet. Wir hatten ja auch das große Glück, dass wir an der Busch mit gestandenen Kollegen der Berliner Theater, mit Regisseuren, mit Schauspielern arbeiten durften. Und ich habe ja, ab dem quasi ersten Studienjahr habe ich ja dann schon als ständiger Gast am Maxim-Gorki-Theater gespielt. Und das war natürlich ein Geschenk. Also Learning by Doing mit diesen gestandenen Kollegen in einem unglaublich geilen Ort, das war damals das beste Ensemble in Ost-Berlin, zu arbeiten, mit Regisseuren zu arbeiten wie Wolfgang Langhoff oder Rolf Winkelgrund. Und das war auch das Theater, was ich liebte, also das Schauspielertheater, so mit Wasser aus der Wand und so. Also kein Vergleich zu dem Regietheater, das heute leider immer noch hochgehalten wird. Mhm. Und da habe ich meine Art gelernt, Geschichten zu erzählen, auf Schauspieler zu schauen und so weiter und so fort. Und habe natürlich auch das schwule Leben in Berlin sehr genossen. Das war extrem kuschelig. Natürlich war Berlin das schwul-lesbische Eldorado der DDR. Und jeder, der eben, man wusste, okay, das ist die letzte Chance und dann gibt's nur noch die Mauer und das, was dahinter ist. Also mehr ging quasi nicht. Aber es gab viele Kneipen, es gab Bars, wo man sich halt traf. Es gab jetzt erstmal nicht die Diskotheken, die gab es dann ein bisschen später, gab es eine in so einer ollen Mensa, einer Betriebsmensa, schön an den sogenannten Spreller-Karp-Tischen und es stank ganz furchtbar und man sah auch Kakerlaken darum spazieren. Aber das war halt die Buschallee nannte sich diese Diskothek und es war eben so die einzige Diskothek, die schwule, die es dann schon in den 80ern im Osten gab. Und ich habe die Szene als sehr kuschelig empfunden. Wir hatten eine Art Stammtisch, wo sich Leute trafen aus allen möglichen Richtungen, aus allen möglichen Berufsgruppen. Und es gab einen wunderschönen Austausch da und ich habe das sehr genossen, so die Zeit im Burgfrieden oder in den Alt-Berliner Bierstuben und so weiter und war da auch viel unterwegs, also habe da auch aktiv viel, viel miterlebt und auch die Diskussion, was ich dann furchtbar schade fand, dass eben mit dem Mauerfall diese Freundeskreise zerbrochen sind und sich die Gesprächsthemen schlagartig änderten, weil bei uns hat sich keiner weder um Steuern noch um Versicherungen um diesen ganzen Quatsch gekümmert. Plötzlich gab es in diesen Freundeskreisen, in diesen Gruppen, Stammtisch, gab es nur noch Gespräche über Geld, über Steuer, über Versicherung. Ja, weil alle quasi diese westdeutsche Organisation, also diese Art, sich zu organisieren, in der Gesellschaft eben übergestülpt wurde. Und jeder musste erst mal sehen, wie er sich da in diesem System jetzt zurechtfindet, etabliert und absichert, wie auch immer. Und dadurch zerbrach sehr viel, was ich unglaublich bedauert habe, weil man plötzlich von den Menschen nicht mehr erfahren hat, sondern es eigentlich nur noch um diesen Scheiß ging, wie man sich womit man sich in der Gesellschaft etabliert. Aber zurück zur schwulen Szene in Ost-Berlin. Es gab ja dann in der Geschichte, es gab die ersten Kontaktanzeigen in der Wochenpost. Die waren zum Teil noch verdeckt, aber dann, wer so ein bisschen geübt war zu lesen, wusste, worum es sich handelt. Es gab die ersten Printveröffentlichungen, also Bücher, die sich mit dem Thema befassten. Mein schwules Tagebuch. Es war die Grundlage auch für, man höre und staune, Vera Öschlegel dann eine dramatische Fassung gemacht hat am Theater im Palast der Republik in Berlin. Es waren schwulen Monologe, wo Leute aus ihrem Leben erzählten. Also insofern war das Thema sowohl im Print als auch auf der Bühne schon angekommen. Dann gab es einen sogenannten schwulen Arbeitskreis in Ost-Berlin, der sich damit, das waren Philosophen, Mediziner, und so weiter und die den Berliner Magistrat beraten sollten, weil natürlich bekannt war, dass Berlin das schwul-lesbische Eldorado ist im Osten, die gegründet wurde oder sich bildeten auch aus der Gefahr, dass HIV über die Mauer schwappt. Das war ja in den 80ern ein ganz, ganz großes Thema. Ja. Und natürlich hat die Mauer vieles abgehalten, also dass das im Osten nicht diese furchtbar zerstörerische Welle war, wie in Westeuropa oder in den westlichen Ländern. Aber auf der anderen Seite gab es natürlich auch einen regelrechten Sextourismus von West-Berlin nach Ost-Berlin. Also wenn ich es grob sage, sind einige Wessis in den Osten gefahren, um AIDS-freies Fleisch zu ficken. Das muss man einfach so krass sagen, wie es war. Und die hatten natürlich ihre D-Mark-Scheine in der Hand. Wenn riesige Schlangen standen vorm Burgfrieden oder vor der Schoppenstube, dann haben die ganz hinten gestanden, haben mit ihren 20 D-Mark gewunken und waren sofort drin, während wir noch eine weitere halbe oder dreiviertel Stunde in der Kälte standen. Und insofern, also es wurde dieser Arbeitskreis gegründet. Man hat also auch in der öffentlichen oder offiziellen Wahrnehmung gemerkt, dass da Mitmenschen sind, um die man sich kümmert. Was leider den furchtbaren Gegeneffekt hatte, dass natürlich die Stasi nicht unwirksam blieb. Es wurden Personalien aufgenommen. Also den Kneipen an sich passierte nichts, aber in den Cruising Areas, die es ja gab, die auch im Film vorkommen, wie im Friedrichshain, gab es verstärkt Razzien, wo Personalien aufgenommen wurden. Ich weiß, dass die Stasi eine sogenannte Geruchsbibliothek hatte, wo Zigaretten, Kippen, Taschentücher und sowas in Gläser gepackt wurden, um dann eben per Spürhund Leute aufzuspüren und so weiter. Also da hat man Vorsorge getroffen, oder es gab Überlegungen, eben auch HIV-Infizierte zu ghettoisieren oder zu einzusperren in Lager oder wie auch immer.
Meinst du denn, dass das Thema im Film, weil du die ganzen Kneipen erwähnt hast und auch die Treffpunkte, wenn du jetzt rückblickst, ist das im Film so dargestellt worden, wie es auch war, wenn ich an diese wahnsinnig schillernde Kneipe da denke, mit Stefan Gnisdek als Wirt und so weiter, da denkt man natürlich als westdeutsche Hete, ja mein Gott, das ist wahrscheinlich übertrieben dargestellt, aber war es nach deiner Erfahrung, war es auch wirklich so, wie es da dargestellt wurde?
Zum einen muss man sagen, es war der Originalort. Zum anderen muss man sagen, es waren die Originalleute. Weil wir haben, also Dirk Kummer, mein Partner in Coming Out, die haben einfach Zettel ausgehangen in den Ostberliner Schwulenkneipen und aufgefordert, wer Bock hat, macht mit. Und dadurch waren die Komparsen, die am Set waren, alles originale Leute, die auch sonst in diesen Kneipen verkehrten. Und insofern ist es natürlich schon, also der Ort ist gleich, die Leute sind gleich, schon sehr, sehr authentisch. Aber natürlich gibt es gerade bei dieser Faschingsparty da in der Kneipe, gibt es natürlich eine dramatische oder dramaturgische Überhöhung. Das ist ja völlig klar. Und Heiner war ja auch ein Bildermaler, der auch immer gesucht hat nach der Poesie, nach der Romantik in Bildern, nach der Vieldeutigkeit von Bildern. Und deswegen gibt es natürlich diese, sage ich jetzt mal, dramatische Überhöhung im Film. Aber ansonsten ist das sehr, sehr authentisch dargestellt. Sowohl die Cruising Area als auch die Kneipen, wo man sich traf. Eben auch letzten Endes durch die Komparsen.
Ja. Ich fand ja auch, Thomas.
Ja, nee, was ich interessant finde, ist, ich habe mir diesen Film jetzt vor ein paar Tagen nochmal angeguckt. Und ich muss sagen, er ist sehr gut gealtert. Er katapultiert einen in dieses Lebensgefühl der 80er Jahre zurück. Also wie gesagt, ich kann das jetzt nur empfehlen an alle Leute da draußen, die den Film noch nicht kennen oder schon sehr lange nicht mehr gesehen haben. Ich will jetzt nicht sagen, wer wissen will, wie es damals war, das ist jetzt Quatsch, aber es ist ein sehr gut gealterter Film, es ist generell ein toller Film. Und dieses merkwürdige, dieser Schwebezustand, der Film ist 89 rausgekommen. Habt ihr den 89 gedreht oder 88? Wann habt ihr den gedreht?
89.
Guck mal, und rein von der Geschichte her, was da passiert ist in der DDR und auch weltweit, also im Ostblock und so, diese ganze Perestroika-Geschichte mit Gorbatschow, dieser Aufbruch, auch so dieses sich öffnen wollen. Und dann kommen eben so Leute wie Kurt Hager um die Ecke, der dann irgendwie sagt, was halten Sie von Perestroika? Wenn mein Nachbar neu tapeziert, dann muss das nicht für mich gelten. Also die alten Genossen, die wollten nicht gehen. Pankow brachte dann dieses Lied raus, zu lange auf die alten Leute gehört und so, den alten Männern vertraut. Also das kommt in diesem Film gut raus. Und natürlich, wie du sagst, Heiner Caro, der Regisseur, der eine Liebesgeschichte zeigt, die universal ist oder universell ist, die ähnlich vertrackt ist wie bei Romeo und Julia, aber natürlich mit dieser, in dieser komischen Welt, aber natürlich auch, man muss dazu sagen, eine Welt, die noch fremdelt mit Homosexualität, wo es dann so bestimmte Befindlichkeiten gibt, dass sich verstecken und sich nicht trauen. Und natürlich der große Liebeskummer. Der Film fängt eben damit an, dass Dirk Kummer, dein Partner, in den du dich im Laufe des Films verlieben wirst oder der sich in dich verliebt oder ihr verliebt euch ineinander, der liegt im Krankenhaus, weil er Tabletten genommen hat, weil er nicht mehr leben wollte. Und das ist ganz authentisch gedreht, fast wie eine Dokumentation.
Ja.
Der Film steigt schon mit einer unglaublichen Temperatur ein und das bleibt auch so. Und also, wie gesagt, ich habe jetzt auch vor kurzer Zeit mal wieder mir Solo Sunny angeguckt von Konrad Wolf mit Renate Krössner, der ja nun auch zu den großen DEFA-Filmen gehört. Den fand ich ganz scheiße, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Da dachte ich mir, was ist denn das Komisches? Damit konnte ich nichts anfangen. Aber vielleicht hat Coming Out auch was damit zu tun, warum der Film mich so begeistert hat. Weil es natürlich auch was mit meiner Zeit zu tun hatte. Ne? Also ich habe 87 angefangen an der Schauspielschule und für mich war das auch ein Sprung. Ne? Ich kam von Leipzig, dann Zwischenstation Nationale Volksarmee und dann kam ich an diese wunderbare Schauspielschule. Matthias, erzähl doch noch mal ganz kurz, weil ich finde das so faszinierend, wer deine Kommilitonen waren, weil dein Studienjahr ist ja eigentlich ein legendäres Studienjahr. Kann man eigentlich so sagen, oder?
Kann man sagen. Also man nannte uns dann auch in späteren Jahren immer so der Hollywood-Jahrgang, so scherzhaft so.
Ja.
Weil ich habe gemeinsam studiert mit Jan-Josef Liefers, Gerrit Kling, Simone Tomalla, Pierre Sanussi Bliss, Götz Schubert, Dirk Michaelis, Maxi Bieber, die Wetterfee von RTL.
War nicht auch Leander bei euch? Leander Hausmann?
Nee, Leander war ein Jahrgang über mir, Leander.
Ach so. Hat Leander Schauspiel studiert oder hat er direkt Regie gemacht?
Der hat auch Schauspiel gemacht. Schauspiel studiert, genau wie sein Vater. Ja. Er hat zuerst Schauspiel studiert.
Der Edzard, der gute alte Edzard, ja.
Genau. Ja. Nee, und insofern, das war natürlich gut, weil in dieser Klasse gab es geballtes Talent, auch ganz unterschiedliche Ansichten zum Beruf, zur Methodik, zur Kunstform, wie auch immer, so dass es in diesen 4 Jahren, die wir da studiert haben, ein regelrechtes Profiboxen gab. Zumal wir ja dann auch, ich war ja nicht der Einzige, der an der Berliner Bühne gespielt hat in dieser Zeit, da gab es ja viele andere, die das auch getan haben aus meiner Klasse. Und das war aber eine unglaublich gute und wichtige Einstimmung in diesem Beruf, weil man war gezwungen, sich eine eigene Methode, einen eigenen Arbeitsstil zu erarbeiten. Man war nie verführt, einen Lehrer nachzuäffen, Manierismen zu übernehmen, was an vielen privaten Schulen oder auch an vielen westdeutschen Schulen mir immer wieder begegnet ist. Sondern man war gezwungen, da sein eigenes Ding zu machen und man hat ganz, ganz viele unterschiedliche Handschriften kennengelernt, die natürlich dann auch in der Studentschaft wieder zu sehen waren, dass eben es Vertreter aus dem Flügel gab. Und es war hochspannend. Und es hat uns gegenseitig beflügelt. Also wir waren, weiß Gott, nicht immer alle nur Freunde. Wir waren in unserer Kritik miteinander, untereinander extrem hart, mitunter sehr brutal. Aber das war natürlich insofern eine wahnsinnig gute Einstimmung auf die Profession. Weil unsere Profession, unser Beruf, ist ein Leben lang zu dealen mit Ablehnung. Das ist unser Beruf. Und das ist mir, das habe ich da gut gelernt. Und das ist mir dort auch sehr bewusst geworden, dass man nicht nur die Power braucht oder die Energie braucht für seinen Beruf oder für das, was man da tut, sondern die Energie braucht, um überhaupt seinen Beruf auszufüllen und auch die Energie braucht, über diese Strecken zu kommen, wo man keine Arbeit hat. Und die Energie braucht, über die Enttäuschungen, über die unzählig vielen Enttäuschungen hinwegzukommen, wo man mit Ablehnung zu kämpfen hat. die natürlich in erster Linie professionell ist, aber immer auch Spuren hinterlässt. Und natürlich nimmt man auch berufliche Ablehnung persönlich. Mhm. Und insofern, das ist was ganz, ganz Wichtiges, was ich finde, was auch viel, viel mehr, da sollte viel mehr Augenmerk drauf gelegt werden, auch beim Studium schon. Also Leuten klarzumachen, für diesen Beruf brauchst du Nerven wie Drahtseile. Und du musst es wirklich wollen, du musst davon überzeugt sein, dass du gut bist, dass du der Beste bist, wie es Brecht mal gesagt hat. Sonst schaffst du es nicht, sonst gehst du krachen. Und da gab es halt eine unterschiedliche Herangehensweise an unserer Schule, die ja nur immer und immer wieder zur Besten im deutschsprachigen Raum gekürt wurde. Und eben vielen anderen Schulen im Westen, wo ich oft den Eindruck hatte, die liegen viel zu sehr, also im Westen, viel zu sehr auf der Psychiater-Couch, beschäftigen sich mit ihren Befindlichkeiten, mit ihren Innereien, wo ich immer sage, mach verdammt nochmal deinen Job, für den du bezahlt wirst. Deine Befindlichkeiten sind mir kackegal. Also ob du heute mental drauf bist, diese Probe zu machen, mhm, oder mental nicht drauf bist, ist mir sowas von kackegal. Weil wir haben ein unglaubliches Privileg, wir stehen auf diesem Brett, die Leute bezahlen für gute Geschichten und dann muss man einfach seinen Job machen, gemeinsam mit allen anderen und eben nicht seine eigenen Befindlichkeiten in den Vordergrund stellen. Ich weiß, meine erste Arbeit in Westdeutschland war dann Komödie ohne Titel von Lorca am THT in Frankfurt am Main. Und ich habe gelitten. Ich habe gedacht, auf welchem Stern leben die? Worüber reden die? Was soll dieses Gelaber? Prob doch einfach, lasst uns was ausprobieren, lasst uns was machen, lasst uns Texte analysieren. Aber was interessiert mich deine Geschichte da jetzt? Die interessiert mich einfach nicht. Ja, weil die hat mit unserer Arbeit, die wir gerade machen, nichts zu tun.
Ja, ja, das Interessante jetzt, ist, da wo wir.
Entschuldigung, jetzt rege ich mich so auf, ich brauche jetzt eine Ziere.
Nein, sicher. Ach, doch. Nein, natürlich. Aber wo du herkommst, und da komme ich ja auch her, also von der Ernst-Busch-Schauspielschule, wir sind so die Handwerker, die sagen, gib mir einen Text, gib mir das Stück, so, wer macht Regie, ab geht's, so. Und meine Erfahrung, die ich ganz oft gemacht habe mit West-Schauspielern, mit West-Regisseuren, da wurde dann erstmal übers Bühnenbild gesprochen, welche Schuhe trägst du, und wenn dann gegessen wird auf der Bühne, ja, das esse ich aber nicht, und aber die Schuhe, die vertrage ich nicht, und haben wir auch Schuhe aus Leder, nein, Lederschuhe trage ich nicht, also es sind dann plötzlich so Äußerlichkeiten, wo man dann über die Kostüme oder über das Licht redet. Mhm. Tage, Monate, Jahre redet man irgendwie über die Lichtstimmung oder so, wo ich sage, aber wir wollen doch gerade, es geht doch gerade um Romeo und Julia. Ja, ja, das ist ja so. Also es werden dann so über Äußerlichkeiten, über Befindlichkeiten, auch so über private Manierismen, was du gesagt hast, wird dann plötzlich so verhandelt, wo ich sage, aber darum geht's doch gar nicht. Es geht hier eine Geschichte, die erzählt werden soll. Hoffentlich ist es eine Geschichte. Manche Texte sind ja auch so vertrackt, dass es noch nicht mal eine Geschichte ist. Aber es ist ein Theaterstück, was wir auf die Bühne bringen wollen. So. Und am Ende bleibt dann so was ganz Merkwürdiges übrig, und man diskutiert bei den Proben über irgendwelchen Quatsch, wo du sagst, ja, jetzt haben wir 3 Stunden lang über irgendwelchen Blödsinn geredet und es interessiert aber keine Sau. Und das ist, ich glaube, das ist so typisch Ostschauspieler oder Ernst-Busch-Schauspielschüler, dass wir einfach sagen, okay, jetzt geht's los. Und das hast du ja gerade ganz, ganz wunderbar beschrieben.
Das jetzt ist muss ja ich aber mal ganz das, kurz
nee, Entschuldigung,
ich
muss nur eine Sache ein, genau deswegen will ich kurz mich da reinklinken. Das ist kein Pauschalurteil, was negativ ist. Das will ich damit überhaupt nicht sagen. Sondern es gibt in unserem Beruf, also für mich gehört Begabung, Einfühlungsvermögen, Fantasie, das gehört für mich alles dazu. Also ohne diese Talente brauche ich gar nicht Schauspiel studieren. Was ich dann studiere, ist das Handwerk, um eben in zweiten Rang zu kommen mit meiner Stimme, mit meinem Körper und um einer Geschichte zu dienen, mich in den Dienst einer Geschichte zu stellen. Mhm. Ich habe 5 Jahre lang Siska gedreht, diese ZDF-Krimiserie. Da hatte ich das große Privileg, durch unseren Produzenten, der sehr einflussreich war, der Helmut Ringelmann, mit einer großen Riege wunderbarer Schauspieler zu spielen, die ich schon seit Kindertagen kannte, die wirklich tolle Profis waren, tolle Persönlichkeiten. Und ich habe dann immer gemerkt, je besser der Schauspieler ist, umso weniger Gewese macht. Mhm. Und das ist auch das, was dann irgendwie im Theater mir immer wieder begegnet ist. Wenn Leute wirklich gut sind und eigentlich nicht nur ihre eigene Eitelkeit in den Vordergrund drängen wollen oder sich als Thema der Geschichte befassen, dann habe ich auch mit ganz, ganz vielen westdeutschen Schauspielern hervorragende Sachen gemacht. Also deswegen sage ich, es ist kein Pauschalurteil, aber es ist eine andere Herangehensweise.
Ist das denn in den Jahren, die du jetzt als Schauspieler auch tätig bist und jetzt, was ja das Thema unseres Podcasts eigentlich auch ist, dass es ein Ost-West-Dialog ist, meinst du, dass sich das nach dem Mauerfall dann geändert hat? Gab es dann eine größere Durchmischung? Weil der Ansatz, und deswegen muss ich das Westtheater mal ganz kurz, ganz klein bisschen verteidigen, denn es gibt dieses kleine Theater bei mir in meiner kleinen Heimatstadt, das Bochumer Schauspielhaus. So, und das Bochumer Schauspielhaus hatte schon immer einen sehr, sehr starken Ostbezug, nämlich mit Heiner Müller und mit Frank-Patrick Steckel. Germania Tod in Berlin, was ich ungefähr 7 Mal gesehen habe. Und das Bochumer Schauspielhaus war und ist mittlerweile auch ein Theater, was sofort auch mit Berlin und mit Wien Burgtheater in einem Atemzug genannt worden ist. Und als dann Leander Hausmann nämlich kam, als Intendant des Schauspielhauses in Bochum 1995, hat man schon das Gefühl gehabt, jetzt wird hier einiges so ein bisschen umgekrempelt. Also man hat bei mir zu Hause, also bei mir vor der Haustür, weil es einfach mein Theater ist, schon auch diesen Wechsel gemerkt. Das war jetzt keine Staffelübergabe in dem Sinne, aber es gab so eine graduelle Veränderung des, nicht nur des Ansatzes des Schauspielspielens auf der Bühne, sondern auch wie die Rezeption war des Publikums. Das war für uns am Anfang auch so ein bisschen shocking alles so, was da alles so Neues kam. Aber hast du das Gefühl, dass es jetzt nach all den Jahren, dass es jetzt eine Sache geworden ist, oder kann man immer noch sagen, das ist ein ganz typischer ostdeutscher Ansatz, oder das ist jetzt wirklich dieses West-Theater-Ding, keine Ahnung, Boulevard, oder hast du das Gefühl, das ist mittlerweile eins, das ist mittlerweile ein Brei?
Also wir haben ja Bochum, also als Ossis, Bochum und auch die Schaubühne ebenso bewundert, wie man unsere Schule bewundert hat. Ah. Das ist ja kein, ist ja
läuft
kein
runter,
also durch, wie ja, ja. Weil ich kenne halt durch viele private oder auch durch berufliche Zusammenkünfte kennenlernen, kenne ich natürlich viele, die früher in Bochum waren, sowohl Schauspieler als auch eben Zadek oder Peimann. Ich habe von Peimann die Inszenierung von Kleist Hermannschlacht gesehen, die er in Bochum rausgebracht hat, mit an die Burg genommen hat dann später. Und oder eben die Aufführung an der Schaubühne, Drei Schwestern, Kirschgarten, alles Mögliche so. Und war dann aber, dadurch, dass ich mit jemandem verbandelt war von der Schaubühne schon 1990, eben auch sehr nahe da dran und merkte, dass da auch viel, die gönnen sich nicht das Schwarze unterm Fingernagel, die Darsteller, die da das große Ensemble-Theater machen an der Schaubühne. Das war Profiboxen, da war nichts mehr von dem Ensemble-Gedanken. Mhm. Und da hat mich halt auch der Manierismus, alle haben geredet wie Edith Klever. Kein Satz wurde auf den Punkt gesprochen, alles blieb hängen. Und man sprach nur so. Und es war ganz toll. Und alle saßen da. Und ich glaube, die Westies haben ein ganz anderes Verhältnis zum Manierismus als die Ossis. Weil ich kann mich an diesen wunderbaren Satz erinnern von Thieme, ein Löffel ist ein Löffel. Oder wer es auch immer gesagt hat so. Und dass man eben Sachen auf den Punkt bringt, dass man Sachen eben, ja, dass man realistisches Theater macht, da sind uns die Briten also um Meilen voraus. So. Mhm. Da gab es natürlich diesen Manierismus auf der Bühne auch, in den Shakespeare-Bühnen so, oder auf den Shakespeare-Bühnen. Aber auf der anderen Seite gab es eine ganz andere Herangehensweise an soziale Konkretheit, die wir natürlich als Ossis im Arbeiter- und Bauernstaat natürlich sowieso von oben eingefordert bekamen. Aber die auch allen Geschichten gut tut. Wenn ich Filme sehe, wo alle in tollen Villen leben und in Apartments, frage ich mal, wie können die sich diese Dinger leisten, wenn ich der Geschichte folge? Es wird nicht erzählt. In England, in britischen Serien kann ich riechen. Ich sehe es an den Sets, an den Kostümen, an den Typen, die besetzt werden. Da wird nichts geschönt. Die sind nicht schön. Die erzählen einfach eine unglaublich geile Geschichte. Ich bin ein absoluter Fan von Afterlife. Von Gervais, was jetzt die dritte und letzte Staffel im Fernsehen gezeigt wurde auf Netflix. Mhm. Also großartig, was da möglich ist, mit welcher Frechheit, mit welcher Direktheit, mit welcher politischen Unkorrektheit, mit wohlplatzierter Respektlosigkeit und so weiter und so fort, mit so viel Herz, mit Liebe, kein Charakter wird verraten. Also es ist einfach großartig. Und deswegen sage ich, da gab es halt im westdeutschen Theater eine Tradition, die sich ganz, ganz deutlich von der ostdeutschen unterscheidet. Und das musste sich zusammenrangeln. Aber wenn ich es dir zurückblickend sage, also so auf meine Jahrzehnte im Beruf, kann ich dir immer noch sagen, wenn ich mit jungen Schauspielern zusammenarbeite, wer an der Busch war, wer nicht. Das sehe ich. Das sehe ich immer noch. Es ist vor allem die Art zu sprechen, sich mit Texten auseinanderzusetzen, weil ich denke, dass das, was sprecherzieherisch an der Busch geleistet wird oder auch an Textanalyse, nach wie vor sehr, 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 sehr gut ist. Also man merkt einfach, dass die Leute ihr Sprechen gelernt haben und mit Sprache umgehen können. Und zum anderen eben dieses ich bin der Mittelpunkt nicht so ausgeprägt ist, sondern man sich wirklich mehr in den Dienst der Geschichte, wir gemeinsam erzählen eine Geschichte und wir wissen, wer daran beteiligt ist. Und ich scheiß nicht eine Ankleiderin an oder eine Maskenbildnerin, weil das gehört sich nicht. Die sind dazu da, dass wir eine schöne Geschichte erzählen können den Leuten. Und ich weiß es halt auch nicht besser, das nervt mich an dem Regietheater so, dass eben oftmals dann der Zeigefinger zu sehen ist und jetzt erzählen wir euch mal, wie das Leben ist. Was zur Folge hat, das habe ich damals gleich 1990 in Frankfurt erlebt. Die Leute, die ins THT kamen, das war Schirnhalle, das war, also es macht mir auch keinen Spaß, Leuten Geschichten auf eine Art und Weise zu erzählen, die sie eh schon wissen. Das ist davon haben wir nichts. Sondern wir müssen Geschichten erzählen, die ein breites Publikum erreichen und da sind wir wieder bei Coming Out. Coming Out erzählt eine Liebesgeschichte. Coming Out musste aber auch ein Aufklärungsfilm sein, ein großes Stück weit. Und Coming Out musste sowohl mit den politischen Umständen in der DDR dealen, musste auch dealen, wir haben uns natürlich die Frage stark gestellt, spielt HIV in unserem Film oder AIDS eine Rolle oder nicht? Und dann haben wir entschieden, wir wollen einen Film machen, der einlädt. Und nicht die Leute jetzt vor den Kopf stoßen mit dem Thema HIV und AIDS und haben ganz bewusst, das war eine ganz bewusste Entscheidung, dieses Thema aus dem Film komplett rausgelassen. Weil wir haben gesagt, da machen wir jetzt eine Box auf, die uns überfordert. Weil wir haben schon so derart viel da reingepackt. Also es ist so viel Systemkritik in dem Film mit drinne, so viel Sozialkritik mit drinne, so viel Geschichtskritik auch. Also immer wieder, wenn ich den Film sehe und ich sehe ihn sehr, sehr oft durch die Festivals, auf die ich nach wie vor reise mit dem Film, fallen mir kleine Dinge auf, eben auch zu dieser zum Teil Fetisch in der schwulen Szene mit Nazi-Ikonen. Zara Leander, da tritt Zara Leander auf, diese Nazi-Sirene. Da steht an der Bar ein junger Mann in so einem Military-Outfit. Also es gibt ja auch diese Militär- oder Leder-Fetisch-Geschichten natürlich in der schwulen Szene. Und der so eine Militärmütze aufhat und auch so fast ein bisschen aussieht wie ein Nazi-Offizier. Und also das sind so ganz kleine Sachen, die Heiner gesetzt hat in den Film, wo nochmal durch ein ganz kleines Bild Welten auf. Und das ist das Tolle. Also er erzählt nicht eine Geschichte, sondern er erzählt unendlich viele. Ohne dabei aber den Fokus auf die Liebesgeschichte zu verlieren. Und das ist ja das Tolle, dass der Film heute funktioniert, weil die Liebesgeschichte funktioniert. Liebe ist universell und zeitlos. Und deswegen ist der Film nach wie vor ein Kultfilm. Und altert eben nicht und landet in irgendeiner Schublade. Weil sich sowohl an der gesellschaftlichen Situation als auch an der politischen Situation nichts geändert hat. Wenn ich mit dem Film in Russland bin heute, geht es den Leuten dort wesentlich schlechter als mir in der DDR jemals. Und, oh Gott, jetzt komme ich vom Hundertsten ins Tausend. Ich glaube, ich muss euch jetzt selbst disziplinieren, weil wir wollten zuerst über die Situation der Homosexuellen in Deutschland reden und dann über den Film im zweiten Teil.
Nein, aber Matthias, wir sind, du merkst das schon, wir sind gerade in einem sehr, sehr schönen Free-Flow und so soll das auch sein. Und wir sind an dem Punkt angekommen, wo der Film damals rauskam, 1989. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, über den wir beim nächsten Mal reden. Wenn wir dich wieder haben, denn das ist so fruchtbar im wahrsten Sinne des Wortes, was wir hier gerade machen. Und ich hänge wirklich an deinen Lippen, weil das so interessant ist, auch was das Theater und diese ganze Rezeption und es sagt auch so viel über diese Ost-West-Geschichte an diesem Punkt in der Zeitgeschichte. Und darüber reden wir beim nächsten Mal, wenn wir wieder mit Matthias Freihof reden. Und dann reden wir auch noch ein bisschen über das, was er nach Coming Out auch noch gemacht, das ist nämlich auch neu.
Es gab ein Leben
nach Coming Out. Ich habe noch eine ganz persönliche Beziehung zu dir, Matthias, von der du jetzt noch nichts weißt. Aber darüber, und das ist jetzt ein schöner Teaser, darüber reden wir beim nächsten Mal wieder mit Thomas Nicolai und mit unserem besonderen Gast Matthias Freihoff und mit mir Hennes Bender bei unserem kleinen Ost-West-Dialog mit dem schönen Titel Thomas
Blühende
Landschaften. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.